ARD.
Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast, da nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Das mache ich zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat. Außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute für einen leckeren Kürbiskuchen mit Kichererbsenmehl.
Die Ernährungsdocs. Ein Podcast vom NDR.
Dann kriegt man irgendwo in die Situation, dass man Angst davor hat, jetzt Sex zu haben, Erotik zu haben, weil man wieder das Gefühl hat, Mensch, bringe ich das überhaupt, versage ich vielleicht.
Das hat Ralf Krüger gesagt, 2018 in der Ernährungsdocs-TV-Folge. Er leidet an erektiler Dysfunktion, also einer Potenzstörung. Matthias, du hast ihm damals ja auch geholfen und warst total froh, dass er mit dem Thema zu euch gekommen ist. Und ich muss auch sagen, ich finde es richtig stark.
Ja, genau. Das fand ich total großartig, dass Ralf Krüger so offen darüber spricht. Denn leider ist das eine absolute Seltenheit, dass ein Mann offen über Störungen der Potenz spricht. Obwohl richtig viele Männer davon betroffen sind.
Ja, es ist einfach was total Tabuisiertes, obwohl man sich da eben gar nicht für schämen muss. Das muss man ja wirklich mal schon direkt hier am Anfang sagen. Ernährungsdoc und Diabetologe Dr. Matthias Riedl ist heute nämlich bei mir im Studio. Matthias, du leitest das von dir gegründete Medikum Hamburg mit einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Wie viele Männer haben denn so Potenzstörungen? Du hast gerade gesagt, es sind schon richtig viele.
Ja, gute und verlässliche Daten dazu sind schwierig, weil es eben immer noch ein Tabuthema für viele Menschen ist. Es wird nicht darüber gesprochen und eben auch nur selten damit zum Arzt gegangen. Experten schätzen, dass weltweit mindestens 150 Millionen Männer an einer erektilen Dysfunktion leiden und es werden eben auch zunehmend mehr. Hier in Deutschland wurde 2021 die GISIT-Studie veröffentlicht. Das ist eine erste bundesweite repräsentative Sex-Survey. GESIT steht für Gesundheit und Sexualität in Deutschland. Und dafür wurden knapp 5000 Personen befragt. Über 13% der sexuell aktiven Männer gaben dabei an, sexuelle Funktionsstörungen zu haben. Und am häufigsten eben die erektile Dysfunktion, wie sie eben auch Ralf Krüger hat.
Ich glaube, diesen Fachbegriff, den müsstest du einmal noch mal kurz erklären. Erektile Dysfunktion. Viele kennen ja eben den Begriff, glaube ich, Potenzstörung oder auch Erektionsstörung oder so. Aber wir sprechen jetzt hier von erektiler Dysfunktion.
Ja, Potenzstörung ist in der Medizin ein Oberbegriff und heißt im Grunde genommen übersetzt so etwas wie Nichtfähigkeit oder Unfähigkeit. Man unterscheidet dabei drei Formen: die Unfähigkeit zum Samenerguss, Kinder zu zeugen, das heißt also die Infertilität, die Unfruchtbarkeit oder aber die Unfähigkeit zusammenzukommen. Im allgemeinen Sprachgebrauch meint man meistens auch Letzteres, also die Unfähigkeit zusammenzukommen, wenn eine Erektion also nicht ausreichend zustande kommt oder nicht aufrechterhalten werden kann, sodass der Geschlechtsverkehr nicht möglich ist. Weil der Begriff Impotenz aber direkt so eine negative Konnotation hat, nennen wir das erektile Dysfunktion und das finde ich auch viel angemessener. Übrigens, dabei ist wichtig zu wissen, nicht jede Erektionsstörung ist auch eine erektile Dysfunktion. Die Diagnose stellt man erst dann, wenn der Mann trotz sexueller Erregung nicht in der Lage ist, eine Erektion zu bekommen oder aufrechtzuerhalten und eine mögliche Erektion nicht zum Geschlechtsverkehr ausreicht. Das Problem in mehr als 2/3 der Fälle auftritt, das ist wichtig, und das Problem eben länger als 6 Monate andauert. Und dann erst sprechen wir von einer erektilen Dysfunktion. Wer unter erektiler Dysfunktion leidet, sollte sich nicht zu sehr den Kopf zu zerbrechen, weil das eben nur Stress macht. Und das wiederum führt selber zur erektilen Dysfunktion. Und es gibt eben auch ganz tolle Behandlungsmöglichkeiten für die erektile Dysfunktion. Also erstmal keine Sorgen machen und mal gucken, woran liegt's denn.
Wie ihr dabei Ralf Krüger vorgegangen seid, darüber sprechen wir gleich. Aber ich bin natürlich neugierig, was du mir heute mitgebracht hast.
Ja, das ist heute mal was ganz Besonderes, was ich dir mitgebracht habe. Nämlich zwei Austernschalen. Hast du schon mal Austern gegessen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also das sind ja jetzt auch zum Glück nur die Schalen von der Auster. Ich finde, die sehen immer richtig schön aus irgendwie. Ich finde so die Vorstellung, so ein lebendiges Tier zu schlürfen, irgendwie nicht so gut.
Also die sind riesig, ne?
Ja, aber die gelten ja als Aphrodisiakum. Also sie sollen die sexuelle Lust anregen. Helfen die damit auch bei erektiler Dysfunktion? Also hast du die deshalb mitgebracht?
Ja, genau. Austern sind nicht irgendein Aphrodisiakum. Sie gelten als das Aphrodisiakum schlechthin. Der bekannte Giacomo Casanova, der hat bereits auf sie geschworen. Und man sagt, er soll bis zu 50 Stück am Tag davon gegessen haben, um angeblich seine Potenz zu stärken. Ja, Italian Lover. Mhm. Ne? Und sie sind aber vor allem ein super Beispiel, denn zum einen zeigen sie, Menschen versuchen schon seit jeher mit der Ernährung ihr Sexualleben positiv zu beeinflussen. Und das Gute ist, das geht eben auch. Wir können mit unserer Ernährung sehr viel dafür tun. Allerdings, und das zeigt die Auster auch total gut, es gibt nicht das eine Lebensmittel, das zu mehr Potenz, Lust und erfüllendem Sex führt. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen nämlich, Austern enthalten sehr viel Zink und Asparaginsäure. Die sind beide wichtig für die Bildung des Sexualhormons Testosteron, das den Sexualtrieb beeinflusst. Und sie enthalten auch viele Omega-3-Fettsäuren. Und die sind wiederum gut für die Blutgefäße, den Blutfluss und am Ende damit auch für die Erektion. Denn eine Erektion entsteht ja durch vermehrte Durchblutung mit Abflussstau im Penis. Also alles positive Punkte, die man wissenschaftlich hat nachweisen können, im Labor und auch bei Tieren. Aber das reine Essen von Austern nun beim Menschen zu einer stärkeren Libido oder einer besseren Erektionsfähigkeit führt, dafür gibt es nun keinen richtigen Beweis. Das hättest du jetzt auch nicht gedacht, ne?
Nee.
Also Austern sind sehr gesund, aber das alleine reicht nicht. Es braucht mehr, nämlich einen ganzheitlichen Ernährungsansatz und, wichtig, körperliches Training.
Klar, also das Wundermittel, was man sich da vielleicht halt wünscht, das gibt's eben nicht. Und dazu gehört eben auch noch ein Training. Aber mit der Ernährung kann man einfach schon viel tun, wenn es nicht so klappt mit der Erektion.
Ja, und vor allem auch verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. Also Vorbeugung.
Ja, und warum das so ist und wie ihr Ralf Krüger helfen konnte, das erzählen wir euch jetzt.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Ralf Krüger war 63 Jahre alt, als er sich mit seinem Problem dann an euch gewendet hat. Er war zu dem Zeitpunkt schon seit 36 Jahren glücklich mit seiner Frau Edeltraut verheiratet. Sie haben 3 Kinder, 2 Enkelkinder. Aber im Bett hat's irgendwie seit Jahren nicht mehr so richtig gut geklappt, obwohl beide auch Lust aufeinander hatten, sagt er.
Ja, das ist so, wenn wir zusammen sein wollen und zusammen sind, dass das nicht immer so funktioniert, wie ich es mir gerne wünsche, wie es früher war. Und das macht mir natürlich Sorgen und ich würde ja auch selber und auch natürlich für meine Frau da mehr Freude haben an der ganzen Geschichte.
Ja, ich kann das wirklich nochmal sagen. Es ist so toll, dass sich Ralf traut, da offen mit uns drüber zu sprechen. Denn das muss man, damit man die Sache richtig angehen kann.
Ja, und nicht nur er, seine Frau, die war ja auch damals mit auf dem Boot bei euch.
Ja, toll, ne?
Ich wünsche es mir schon, dass es wieder so werden könnte, wie es früher mal gewesen ist. Ja. Auch meinem Mann zuliebe, ich glaube, das würde ihm sehr helfen.
Also ich muss echt sagen, ich bin richtig gerührt. Ich finde das richtig cool, wie die beiden halt auch an einem Strang ziehen. Ja, sie möchten eben gerne immer noch guten Sex miteinander haben, aber die erektile Dysfunktion, die hat ihnen da so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja, so ist es. Wenn sie miteinander schlafen wollen, dann kommt bei Ralf keine ausreichende Erektion zustande und oder sie kann nicht so lange aufrechterhalten werden, dass der Geschlechtsverkehr möglich ist. Wenn das Problem eben, wie ich vorhin gesagt habe, über 6 Monate besteht und über 70% der Situationen auftritt, dann sprechen wir von einer erektilen Dysfunktion. Und das war bei Ralf der Fall.
Ja, und dann seid ihr auf Ursachensuche gegangen, denn da kommt ja einiges in Frage.
Ja, so ist es. Zunächst mal muss man schauen, gibt es eine psychische Ursache oder liegt das Problem eher auf der körperlichen Seite? Psychische Ursachen können zum Beispiel sein eine Depression, Stress, Angsterkrankungen, belastende Ereignisse, Konflikte in der Partnerschaft oder eben auch die Versagensängste, also die Angst vor dem sexuellen Nichtkönnen. Vor allem am Anfang einer Beziehung oder bei wechselnden Partnerinnen können Versagensängste und so Performance-Druck eine große Rolle spielen. Aber Ralf und Edeltraut sind so ein eingespieltes, eng vertrautes Team, sodass wir das ausschließen konnten. Aber auch eine Depression, das ist mir ganz wichtig, kann eine erektile Dysfunktion begünstigen. Untersuchungen zeigen, mit einer Depression ist es zu 40% wahrscheinlicher, eine erektile Dysfunktion zu bekommen als ohne. Also die Psyche spielt eine richtig große Rolle.
Ja, eine Depression hatte Ralf jetzt zwar nicht, aber er hatte echt viel Stress, muss man sagen. Er musste beruflich oft eben zwischen London und Hamburg hin und her pendeln. Und das war sicherlich jetzt nicht gerade förderlich und auch ein Grund. Aber er hatte vor allem auch ein körperliches Problem.
Ja, und das ist gar nicht so selten. Es ist sogar oft so, dass es eine Kombination aus psychischen und körperlichen Ursachen ist. Je älter die Betroffenen sind, desto wahrscheinlicher ist dann aber eine körperliche Ursache. Und bei Ralf war es tatsächlich eine ganz schwerwiegende körperliche Ursache, denn er hat 127 Kilo gewogen, als er zu uns kam.
Ja, dazu hat er euch in seiner Bewerbung geschrieben: Meine Frau hat 3 Kinder bekommen, aber die Schwangerschaften sind bei mir hängen geblieben. Also zum Glück, muss man sagen, hat er auch eine gute Portion Humor dabei. Was hat denn sein Übergewicht jetzt mit der Erektionsfähigkeit zu tun?
Ja, total viel. Dafür müssen wir erstmal darüber sprechen, wie eine Erektion überhaupt entsteht. Eine Erektion ist ein komplexes Zusammenspiel aus Libido, Nerven, Blutgefäßen und Hormonen. Man unterscheidet 2 Arten, wie sie ausgelöst werden kann. Psychogen und reflexogen nennen wir das. Psychogen ist durch visuelle, akustische und sensible Reize oder durch Fantasien, das läuft also vor allem im Gehirn ab, wo sich die Reize sammeln und von da aus der Impuls zur Erektion kommt. Reflexogen heißt reflexhaft durch Stimulation des Genitals selber. Das wird im Rückenmark im sakralen Erektionszentrum auf Höhe der Sakralwirbel S2 und S4 verschaltet und läuft quasi ganz ohne das Großhirn, ohne dessen großes Zutun sozusagen. Auch der Reflex kann aber vom Großhirn unterdrückt werden, gerade wenn man Angst hat oder Stress.
Also an all diesen Stellen können eben Störungen auftreten. Man merkt schon, das ist wirklich sehr komplex, die eben dann auch eine Erektion behindern können.
Richtig, genau so ist das. Bei Verletzungen wie Beckenfrakturen, Rückenmarksbeschädigungen durch Bandscheibenvorfälle zum Beispiel, aber auch bei neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Multipler Sklerose, da kann es auch hier zu Störungen kommen und natürlich auch bei anderen Erkrankungen, die die Nerven schädigen, wie Diabetes oder langfristig erhöhter Alkoholkonsum. Auch wenn bei einer Prostata-OP etwas schief läuft, können Nerven verletzt werden und das kann die Erektionsfähigkeit beeinträchtigen. Aber damit nicht genug für eine Erektion ist es eben auch wichtig, und da ist bei vielen eben der eigentliche Knackpunkt, dass unsere Blutgefäße intakt sind. Denn wenn das Signal zur Erektion im Penis ankommt, passiert Folgendes. Der Penis hat 2 Schwellkörper, die für die Erektion zuständig sind. Das sind im Wesentlichen einfach 2 große Gefäßgeflechte mit vielen kleinen Blutgefäßen. Und wenn das Signal kommt, dann weiten sie sich. Es strömt also viel Blut rein, der Penis schwillt an und richtet sich auf. Der venöse Abfluss des Blutes wird dabei aber automatisch quasi abgedrückt, sodass die Erektion bestehen bleibt. Also Blut rein und dann wird der Abfluss behindert. Wenn jetzt aber diese vielen kleinen Gefäße beschädigt sind durch beispielsweise eine Arterienverkalkung, durch Rauchen, Fettstoffwechselstörung, Bluthochdruck oder aber auch durch Alkohol oder Diabetes, dann können sie nicht mehr sich genug weiten. Sie sind gar nicht mehr so elastisch. Der Blutfluss in diesen Schwellkörper ist eingeschränkt. Der Penis wird dann nicht mehr so steif. Die Schwellkörper schwellen eben nicht mehr genug an. Und dann hilft es auch nicht, dass der venöse Abfluss abgedrückt wird. Es ist einfach zu wenig Blut da. Der erigierte Penis erschlafft nach kurzer Zeit wieder. Und wenn der Mann das dann auch noch bemerkt und darauf nicht mit Gelassenheit, sondern mit Versagensangst reagiert, dann wird das alles noch viel schlimmer.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber man muss ja hier dann nochmal sagen, diese großen Volkskrankheiten, die sind eben auch schlecht für den Penis. Also auch für die Penisgesundheit lohnt es sich eben generell gesund zu sein. Vielleicht noch ein weiteres Argument eben zu vermeiden, ne? Also dass man Bluthochdruck bekommt oder Arteriosklerose. Ralf hat ja auch Bluthochdruck und eine Arteriosklerose eben mitgebracht.
Ja, das ist wirklich eine ganz schlechte Voraussetzung für eine Erektion. Und wichtig ist dabei Folgendes. Eine erektile Dysfunktion kann eben auch ein Vorzeichen sein für drohende Herzinfarkte und Schlaganfälle. Also ein Anzeiger quasi. Und wer jetzt an einer erektilen Dysfunktion leidet, der sollte das in der Hausarzt- oder Urologiepraxis einmal ansprechen. Denn eventuell besteht ein grundsätzliches Gefäßproblem. Und dann muss man den diagnostischen Bogen weiterspannen.
Ja, ich habe sogar mal von einem Arzt gehört, der Penis ist die Antenne des Herzens. Also das heißt, das ist eben nicht nur metaphorisch gemeint, sondern sehr, sehr medizinisch, ne?
Richtig, wenn der Körper nicht mehr so richtig funktioniert, dann merkt man es an dieser sehr empfindlichen Endstrecke. Die Blutgefäße im Penis sind eben besonders klein, zum Teil kleiner oder genauso groß wie die Herzkranzgefäße. Und deshalb machen sich Gefäßveränderungen hier oft zuerst bemerkbar. Eine Meta-Analyse mit 14 Studien, bei der insgesamt 90.000 Männer mitgemacht haben, zeigt zum Beispiel, Männer mit einer erektilen Dysfunktion haben 62% mehr Herzinfarkte und 39% mehr Schlaganfälle als Männer ohne erektile Dysfunktion. Und eine erektile Dysfunktion geht einem Herzinfarkt oder Schlaganfall häufig um bis zu 5 Jahre voraus. Es ist aber, wie du gerade sagtest, ein mögliches Frühwarnsymptom und man sollte es ernst nehmen und sich checken lassen.
Ralf hat ja mit seinen 127 Kilo auch Übergewicht gehabt und du hast damals mit einer sogenannten Bioimpedanzmessung, also so eine Art Stromwaage, eben seine Körperzusammensetzung analysiert und dabei kam dann raus, von den 127 Kilo waren 45 Kilo reines Fett, also fast 10 Kilo davon alleine, eben dieses viszerale Bauchfett, genau das Bauchfett, was eben um die Bauchorgane liegt und das eben als besonders gefährlich gilt. Und welche Rolle spielt das jetzt bei der erektilen Dysfunktion?
Ja, zum einen ist Übergewicht ein absoluter Risikofaktor für unsere Gefäße. Und Ralf Krüger hatte ja nicht nur Übergewicht, sondern auch Adipositas Grad 2. Und das Fett im Bauchraum, also das sogenannte viszerale Fett, ist dabei besonders schlimm. Das ist nämlich nicht nur Fett, sondern das viszerale Bauchfett ist eine richtige Hormonfabrik. Es produziert viele verschiedene Hormone, die einmal Entzündung im Körper fördern, das hormonelle Gleichgewicht auch stören können. Unter anderem, und das ist besonders spannend, produzieren die Fettzellen eben auch ein Enzym, die Aromatase, das Testosteron, das männliche Sexualhormon, bei den Männern für Libido, Stimmung, Muskelmasse und Energielevel verantwortlich ist, in weibliche Sexualhormone, die Östrogene, umwandelt. Zu viel Bauchfett kann also zu einem Testosteronmangel oder einem Hormonungleichgewicht führen, was sich negativ auf die Libido auswirkt und die Stimmung. Und zwar bei Männern und Frauen. Also wenn man jetzt noch bedenkt, dass das Testosteron im Alter sowieso natürlicherweise weniger wird, dann wird schnell klar, viszerales Fett ist nicht gut für den Sex.
Auf jeden Fall. Mit dem Ernährungsprotokoll habt ihr dann geguckt, was Ralf Krüger denn eigentlich so isst. Und ja, da kam raus, also kalorienmäßig war er sogar eigentlich völlig im Rahmen. Im Schnitt circa 2000 Kalorien. Aber er hat eben zu oft am Tag gegessen und eben gerne und viel Kuchen. Schwarzwälder Kirschtorte war da zu sehen, Bienenstich, Kohlenhydratbomben fürs Bauchfett hast du das genannt. Wie habt ihr dann seine Ernährung dann umgestellt?
Ja, also da zunächst galt die Empfehlung für Ralf Krüger, möglichst nur noch 3 Mahlzeiten pro Tag zu essen und insgesamt 800 Kilokalorien weniger, also nur noch 1200 Kilokalorien pro Tag, damit er in ein ausreichendes Kaloriendefizit kommt und das Bauchfett schmilzt. Auch das, was er isst, das sollte gesünder werden.
Ja, da kam dann die mediterrane Ernährung ins Spiel.
Ja, genau. Denn die ist besonders gut für unsere Gefäße. Und eine große Untersuchung aus den USA mit über 21.000 Männern über 16 Jahre zeigt sogar, sie schützt scheinbar auch vor erektiler Dysfunktion. In der Studie mussten die Männer nämlich alle 4 Jahre einen Fragebogen ausfüllen, wie sie sich ernährten. Und diejenigen mit dem höchsten Mittelmeer-Diätwerten, die bekamen deutlich seltener und weniger erektile Dysfunktion.
Also da gibt es so eine richtige Skala quasi. Also ne, auf, wo man da quasi auf dieser Skala liegt, Mediterranean Diet Score wird das eben auch genannt. Was gehört denn alles dazu? Und was habt ihr Ralf Krüger dementsprechend dann auch empfohlen?
Ja, die klassische Mittelmeer- oder auch die mediterrane Ernährung besteht aus viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Nüssen, Getreide, Olivenöl, Fisch und zwar in der richtigen Mischung. Isst man davon überdurchschnittlich viel, gibt es Punkte. Punktabzug gibt es dagegen bei hoher Aufnahme von rotem Fleisch, Wurstwaren, Süßigkeiten oder bei Alkoholkonsum.
Und Ralf hat es durchgezogen. Er und seine Frau, die haben 6 Monate lang mediterran gegessen, bis er wieder zu euch aufs Hausboot kam. Er hat sogar italienisches Eiweißbrot selbst gebacken mit Quark, Mandelmehl und getrockneten Tomaten. Ich finde, das klingt richtig, richtig gut. Und das Rezept, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und Sport sollte er auch machen.
Ja, genau. Zum einen erhöht die Muskulatur den Testosteronspiegel. Wir haben ihm also geraten, ins Fitnessstudio für Kraftsport zu gehen und er ist auch noch joggen gegangen. Und wir haben ihm von einer Physiotherapeutin spezielle Übungen zum Beckenbodentraining zeigen lassen. Das sollte er täglich 1/2 Stunde machen und das hat er auch gemacht.
Ja, das kennen wahrscheinlich vor allem Mütter, die uns jetzt vielleicht auch zuhören. Da wird das ja immer im Rückbildungskurs gemacht. Männern bringt das aber auch ziemlich viel. Warum war das für Ralf Krüger jetzt wichtig?
Ja, Beckenbodentraining ist quasi ein natürliches Potenzmittel. Der Beckenboden besteht ja aus Bindegewebe und Muskulatur. Und einer dieser Muskeln wird auch als Potenzmuskel bezeichnet. Denn wenn er beim Sex reflexartig angespannt wird, das machen wir nicht bewusst, verhindert das, dass Blut während einer Erektion vorschnell aus den Schwellkörpern wieder abfließt. Hilft also bei dieser Abflussbehinderung. Er unterstützt damit die Härte und Dauer der Erektion. Und mit den richtigen Übungen können wir genau diese Beckenmuskulatur trainieren.
Ja, wie solche Übungen aussehen können, dazu packen wir euch auch einen Link in die Shownotes. Ralf hat sich an eure Empfehlungen wirklich 1A gehalten und das ganz konsequent durchgezogen. Auch wenn es nicht immer leicht war, aber es hat sich wirklich gelohnt.
Ja, und wie sich das gelohnt hat. Nach nur 6 Monaten hatte er 17 Kilo abgenommen, davon 4 Kilo allein reines Bauchfett. Das ist rekordverdächtig, sowas sehe ich selten. Und er hat auch deutlich mehr Energie verspürt, mehr Vitalität im Körper. Das hat er damals gesagt.
Ja, und das für ihn drängendste Problem, nämlich die erektile Dysfunktion, die ist auch deutlich besser geworden.
Sicherlich ist es nicht ganz weg, aber es ist wesentlich besser geworden. Die Erektionsstörungen sind nicht mehr so häufig da und ja, wir haben also an sich ein ausgeglichenes Liebesleben, kann man so sagen.
Ja, ist das nicht ein tolles Ergebnis?
Ja, auf jeden Fall. Und wir wollten natürlich auch wissen, wie es Ralf Krüger eben heute so geht. Es ist ja inzwischen schon einige Jahre her, wenn wir hier gerade sprechen, 7 Jahre. Und dafür habe ich mit ihm gesprochen.
Ich kann nicht klagen. Ich hatte vorher Gicht gehabt. Die habe ich jetzt seit 10 Jahren nicht mehr. Die Arthrose ist weggegangen durch die Umstellung. Das sind ja auch positive Dinge. Also neue Kinder habe ich nicht mehr gezeugt. Also ich habe mit meinen 3 Kindern genug. Da passiert nichts mehr. Sicherlich hat sich auch das Sexualleben verändert. Es ist im Alter angepasst. Wir haben da andere Möglichkeiten gefunden. Wir haben bestimmte Rituale und das macht uns zufrieden. Also da haben wir jetzt nicht das große Problem. Aber ernährungstechnisch haben wir das alles umgestellt und haben natürlich auch Erfolge erzielt, dass bestimmte Erkrankungen zurückgegangen sind.
Ja, also ja, man muss sagen, genau, er ist halt natürlich auch nicht jünger geworden. Wir hatten das eben schon angesprochen, das Testosteron geht mit dem Alter halt auch einfach runter. Aber sie sind zufrieden und vor allem ist er mit der Ernährung happy und zieht das weiter durch und es tut ihm gut. Ne?
Ja, er ist total fitter, es geht ihm besser, weniger Gelenkbeschwerden, das spielt ja auch nochmal, auch sogar beim Sex eine Rolle. Und bei ihm merkt man seine Gelassenheit dem Thema gegenüber. Und ich glaube, das ist auch total entscheidend, dass man nichts dramatisiert, sondern die Dinge so nimmt, wie sie sind und sich darauf einrichtet. Und genau das hat er gemacht. Und vor allen Dingen hat er natürlich auch eine tolle Partnerin, die mit ihm im Gespräch ist. Und das Gespräch finde ich auch total wichtig. Und es zeigt sich ja auch, dass er darüber spricht. Das nimmt den Druck. Und man darf auch mal lachen, wenn es beim Sex nicht so läuft wie gedacht. Das machen die beiden ganz hervorragend. Und nicht auf diese Beziehung bezogen, aber im Allgemeinen zeigen Untersuchungen, dass manche Frauen negativ eben auf erektile Dysfunktion reagieren könnten und damit die Probleme noch verstärken. Ich habe schon von Vorwürfen, er würde fremdgehen gehört, oder steht plötzlich der unausgesprochene Vorwurf im Raum, die Frau sei für den Partner nicht mehr begehrenswert. Sowas gilt es zu verhindern. Aber sowas war bei den beiden ja nicht das Thema. Aber sowas ist wichtig.
Ja, absolut. Ne? Also ich finde, die Geschichte von Ralf, die zeigt eben auch, für die Potenz spielt Ernährung eine riesen Rolle. Nerven und Gefäße gesund zu halten ist das A und O. Aber man muss da mit einem ganzheitlichen Ansatz ran. Sport, Beckenbodentraining, psychische Gesundheit und vor allem auch offene Kommunikation mit dem Partner oder der Partnerin. Und eben ja eine ausgewogene, gefäßschützende Ernährung. Da kann man gegen eine erektile Dysfunktion dann mit all dem vorgehen und eben auch verhindern, dass es überhaupt so weit kommt. Aber welche Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen hier wirklich als potenzsteigernd gelten, das nehmen wir jetzt mal genauer unter die Lupe.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Matthias, welche Lebensmittel sind denn natürliche Potenzmittel?
Ja, da gibt's vor allen Dingen zwei Dinge. Fangen wir mal bei dem ersten an. Flavonoidhaltige Lebensmittel. Flavonoide sind eine Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen. Die Pflanzen produzieren sie zum Teil als Fraßschutz gegen ihre Feinde. Und manchmal haben sie eine Signalwirkung oder sie sind einfach ein UV-Schutz. In der langen gemeinsamen Geschichte der Pflanzen mit Homo sapiens haben sich daraus Interaktionen gebildet. Bei der Entdeckung der Flavonoide in den 30er Jahren wurden sie auch als Vitamin P genannt. Das sagen wir heute nicht, aber es zeigt die Wichtigkeit dieser sekundären Pflanzenstoffe. Lebensnotwendig, also essentiell sind sie nicht, aber sie sind lebensverlängernd und gesundheitserhaltend. Und eben auch bei der erektilen Dysfunktion sind die Flavonoide eben entscheidend.
Was machen die da?
Ja, die Flavonoide wirken einmal antioxidativ. Das heißt, sie schützen unsere Zellen vor radikalen Sauerstoffspezies.
Das sind ja unter anderem Sauerstoffverbindungen, die eben sehr reaktiv sind und unsere Zellen schädigen können.
Genau das, ja. Und die Flavonoide binden diese Sauerstoffmoleküle und machen sie unschädlich. Außerdem wirken sie antientzündlich und vor allem sind sie aber auch gefäßschützend und fördern die Durchblutung. Und gesunde Gefäße und eine gute Durchblutung, das hatten wir vorhin ja gesagt, sind ganz, ganz entscheidend für die Erektion und ihre Aufrechterhaltung. Eine Studie hat den Flavonoidkonsum und das Auftreten von erektiler Dysfunktion zum Beispiel mal untersucht und fand heraus, von den knapp 25.000 Studienteilnehmern hatten diejenigen, die die meisten Flavonoide gegessen hatten, ein 14% geringeres Risiko, in einem Beobachtungszeitraum von 10 Jahren an einer erektilen Dysfunktion zu erkranken, als die mit dem niedrigsten Flavonoidkonsum. Das ist signifikant.
Woran erkenne ich denn, wo Flavonoide überhaupt drin sind?
Ja, die Natur hat es uns einfach gemacht, denn ein Teil der Flavonoide fungiert als wasserlöslicher Farbstoff und verleiht den Früchten und dem Gemüse eine intensive gelbe, rote, violette oder blaue Farbe. So kann man das Obst und Gemüse mit vielen Flavonoiden leicht erkennen.
Also mir fallen da vor allem erstmal alle möglichen Beeren ein, Blaubeeren, Brombeeren, Johannisbeeren.
Genau. Und rote Zwiebeln, Rotkohl, ja. Rote Beete, Paprika und Radieschen. Aber auch Auberginen und Zitrusfrüchte. In der Studie waren es besonders die Blaubeeren und die Zitrusfrüchte, die auffielen und bei deren hohen Konsum es seltener zur erektilen Dysfunktion kam. Treibt man dann noch Sport, konnte das Risiko sogar um weitere 21% gesenkt werden. Und du siehst, da kann man echt was bewegen.
Ja, absolut. Und du hast ja eingangs von zwei Dingen aber gesprochen, ne? Also die Flavonoide. Und was ist das zweite natürliche Potenzmittel?
Ja, das zweite sind L-Argininhaltige Lebensmittel. L-Arginin ist eine Aminosäure, eine von 20, aus denen sich Eiweiße zusammensetzen. Und sie ist für uns semi-essentiell. Das heißt, ja, unser Körper kann sie selbst bilden, aber in bestimmten Situationen reicht die Menge eben nicht aus. Und diese Aminosäure hat eine ganz wichtige Funktion. Sie ist nämlich neben einigen anderen Stoffwechselprozessen, an denen sie beteiligt ist, auch eine ganz wichtige Basis für das Enzym, das die Gefäßweitstellung auslöst. Also wenn das Signal kommt, jetzt bitte Blutgefäße weitstellen, dann wird das Enzym aktiv und startet den ganzen Prozess in den Zellen der Blutgefäße, damit sie sich dann weiten. Und eine Übersichtsanalyse von 10 randomisiert kontrollierten Studien hat gezeigt, bei einer milden bis moderaten erektilen Dysfunktion kann L-Arginin zu einer signifikanten Verbesserung führen.
Wow, also
toll, ne?
Ja, da hat man schon eben wissenschaftlich messbare Verbesserungen gesehen und das eben nicht nur in einer Studie, sondern eben in mehreren methodisch ganz gut gemachten Studien, wobei man hier einschränkend sagen muss, die Männer in den Studien, die haben das L-Arginin wirklich dann auch eher hochkonzentriert in Nahrungsergänzungsmittelform eingenommen und da seid ihr jetzt eher nicht so ein Fan, ne, von Nahrungsergänzungsmitteln.
Ja, manche bezeichnen L-Arginin auch als natürliches Viagra oder als mögliche pflanzliche Alternative dazu. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde es auch nicht als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Da muss man nämlich vorsichtig sein mit den Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Aber über die Ernährung, dafür sind wir ja hier, ist es sicher sehr, sehr empfehlenswert. Zumal Menschen, die einen Bluthochdruck oder Diabetes Typ 2 haben, selber weniger Arginin in ihrem Körper bilden.
Wo ist denn das jetzt? Also in welchen Lebensmitteln ist denn L-Arginin drin?
Viel Arginin steckt in Hülsenfrüchten, Nüssen wie Haselnuss, Erdnuss oder Mandeln, auch in Kernen wie Kürbis oder Sonnenblumenkernen, aber auch in Fisch, Fleisch oder Milch.
Ja, also alles auch Sachen, die ihr generell irgendwie ganz gerne empfehlt. Und beide Sachen, also sowohl die Flavonoid als auch die L-Argininhaltigen Lebensmittel, die sind ja gut für die Gefäße und machen sie eben weit. Gibt es denn auch Essen, das den Testosteronspiegel steigert, also so ja hormonell wirkt?
Da hatten wir ja zum einen die Austern, die zum Beispiel über das viele Zink zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels beitragen können. Und es gibt auch Stoffe wie Indol-3-Carbinol, auch ein sekundärer Pflanzenstoff, der zum Beispiel viel in Brokkoli, Blumenkohl oder Weißkohl enthalten ist. Und die Avenacoside, das ist eine Substanzklasse, die in Haferflocken enthalten sind und das biologisch aktive Testosteron erhöhen sollen. Und Testosteron wirkt ja direkt auf Libido und Potenz fördernd.
Würde man da dann sagen, das sind dann eben diese sogenannten Aphrodisiaka, also eben luststeigernde Lebensmittel?
Ja, quasi. Wobei das Wort Aphrodisiakum in der Medizin nicht gebräuchlich ist. Das liegt zum Teil daran, dass sich darum allerlei Humbug rankt. Es geht eher darum, dass der Lust nichts im Wege steht und dass solche Substanzen, die in natürlichen Funktionen förderlich eingreifen, mehr gegessen werden.
Mhm. Was gibt's denn da noch? Also die Austern hast du mir mitgebracht. Wie ist das jetzt mit anderem? Im Netz findet man ja alles, also von Erdbeeren über Bananen, über Rettich, Artischocken, Chili, Ginseng, Knoblauch, Maca. Was ist das, Maca?
Ja, das ist eine Kressenart aus den peruanischen Anden.
Okay, und was ist jetzt dran an diesen Lebensmitteln? Also bringen die jetzt wirklich was? Regen die Libido an? Oder gibt es einzelne, die vielleicht doch auch bei einer erektilen Dysfunktion dann helfen?
Ja, also viele dieser Sachen, die bleiben den medizinisch-wissenschaftlichen Nachweis, dass sie wirklich wirken, schuldig. Sowohl für die Lust als auch für die Potenz. Zu Maca gab es mal eine Studie, die gezeigt hat, dass Mäuse, die einen Nahrungszusatz aus Maca bekommen hatten, sich deutlich häufiger gepaart haben.
Okay, aber Mäuse sind ja einfach noch keine Menschen.
Eben, ja. Und das ist maximal ein Hinweis, mehr aber auch nicht. Bananen, Erdbeeren, Chili, Knoblauch, Rettich und so weiter, da gibt es meines Wissens nach keine wirklich validen wissenschaftlichen Belege. Lediglich für Ginseng und Yohimbin, das ist die Rinde des in Afrika wachsenden Yohimbe-Baums, Da lassen sich gewisse milde Effekte auf eine erektile Dysfunktion nachweisen. Juhimbin ist der wohl am besten untersuchte pflanzliche Wirkstoff gegen erektile Dysfunktion und wird schon Jahrzehnte, bevor es Medikamente gab, wie das vielen bekannte Viagra, auf den Markt kam, verwendet. Es wirkt zentralnervös, wird aber bei psychisch bedingten Potenzstörungen eingesetzt. Aber die Bioverfügbarkeit schwankt sehr und man sollte damit nicht selber rumexperimentieren.
Also Bioverfügbarkeit heißt in dem Fall, wie viel von dem, was wir da essen, kann eigentlich von unserem Körper überhaupt aufgenommen und verwertet werden.
Genau. Und Ginseng, das ist ja eine chinesische Heilpflanze, da gehen die Daten auseinander. Es gibt Studien, die zeigen eine diskrete Verbesserung bei erektiler Dysfunktion beziehungsweise positive Effekte auf die sexuelle Funktion. Aber in der Regel ist die Studienqualität eher schlecht und wie mir scheint auch etwas zu dünn. Zumal Ginseng Hypoglykämien, also Unterzuckerung, begünstigen kann. Das heißt, Menschen mit Diabetes sollten damit ganz vorsichtig sein.
Ja, im Internet gibt es immer wieder diese Produkte wie Potenzhonig oder Royal Honey oder Max Fly heißen die dann. Die werden als natürliche Honigprodukte beworben, die eben die Potenz steigern sollen. Was hat es damit auf sich? Hat Honig auch eine potenzsteigernde Wirkung oder sind das jetzt ganz besondere Honige?
Ja, um Gottes Willen, davon sollte man die Finger lassen. Erstmal vorweg, Honig ist kein natürliches Potenzmittel, also ein Nahrungsmittel alleine, das jetzt eine erektile Dysfunktion beseitigt, das gibt es einfach nicht. Und Honig kann das schon mal gar nicht. Von diesen Produkten sollte man wirklich die Finger lassen. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz hat das gerade untersucht und viele dieser angeblich so natürlichen Mittel enthalten undeklarierte Arzneimittel wie PDE-5-Hemmer, also Phosphodiesterase-5-Hemmer. Das sind Mittel wie Viagra und zwar zum Teil in sehr hohen Dosen. Das kann richtig gefährlich werden, wenn man parallel dazu noch Blutdrucksenker, Nitrate oder Ähnliches einnimmt. Und es ist gefährlich, das unkontrolliert zu nehmen. Wer an einer erektilen Dysfunktion leidet, sollte seine Arztpraxis aufsuchen. Man kann wahnsinnig viel mit gesundem Lebensstil tun, vor allem auch verhindern, dass es überhaupt erst so weit kommt. Und der Arzt oder die Ärztin kann dann auch eventuell Medikamente verschreiben, wenn das nötig ist.
Wie man damit umgehen kann, wenn es dann doch so weit gekommen ist, das zeigt der Fall von Ralf Krüger und wie man sich davor schützen kann, nämlich erstmal überhaupt drüber reden. Ja? Und dann unter anderem mit mediterraner, gefäßschützender Ernährung und zusätzlich L-Arginin und flavonoidhaltigen Lebensmitteln. Das macht richtig viel Sinn. Und Rezepte, in denen möglichst viele dieser guten Zutaten, die wir besprochen haben, kombiniert sind, die findet ihr auf der Website der NDR Ernährungsdocs. Und eins dieser Rezepte, das hast du mir heute mitgebracht.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Ja, ich stelle dir heute mal ein Rezept für einen Kürbiskuchen mit Kichererbsenmehl und Mandeln vor. So, ja.
Was haben wir denn da? Also es ist quasi eine gesunde Alternative, auch für die Kuchenleidenschaft von Ralf Krüger war das ja richtig gut. Also was kommt da alles rein?
Ich packe das mal aus.
Ja.
Also die Grundlage hier ist der Kürbis.
Ein Hokkaido-Kürbis.
Ja, da kann man den nehmen. Nur du siehst schon die Farbe.
Ja, ne? Super.
Und du siehst hier schon die große Reibe, denn der Kürbis muss entkernt und dann gerieben werden.
Ja? Mhm. Okay.
Wir wollen ja einen Kuchen machen.
Ja. Ja.
Dann etwas Zucker, Eier habe ich hier mitgebracht und vor allem gemahlene Mandeln. Die enthalten ja viel L-Arginin und passen auch super zur Mittelmeerdiät. Genauso wie die Kichererbsen in Form von Kichererbsenmehl. Dann habe ich hier noch Backpulver, Salz, Milch und eine Zitrone, von der wir die Schale nehmen.
Ja, da auch nochmal die Reibe dann.
Na, und da haben wir wieder unsere Flavonoide.
Das klingt irgendwie ganz gut, also ich kann mir das schon richtig vorstellen, aber Zucker ist da dabei, ne? Das muss man mal sagen. Ist der hier okay?
Ja, in Maßen ist das in Ordnung. Es kommen da 150 Gramm Zucker rein und man isst ja nicht den ganzen Kuchen. Wenn ein Stück davon das einzige Süße am Tag ist, ist das völlig in Ordnung. Und es sind ja eben mega super gesunde Sachen dabei.
Ich muss das einfach immer wieder von euch hören, dass Naschen zwischendurch eben auch in Ordnung ist, wenn es im Rahmen bleibt. Und Also es ist ja hier irgendwie ganz cool, dass man da dann trotzdem, also das Einzige, was jetzt eben nicht so gesund ist, ist der Zucker. Aber ja, die anderen Sachen, die sind ja alle sehr, sehr nahrhaft. Wie geht's dann mit dem Kuchen weiter?
Ja, also wenn alles fertig zusammengemischt ist, dann kommt das bei 190 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Insgesamt so für 70 Minuten. Nach 60 Minuten mal eine Garprobe machen, einfach mit dem Holzstäbchen reinstechen und gucken, ob was dran hängen bleibt. Aber das kennst du ja. Und nach 90 Minuten noch etwas abkühlen lassen, fertig.
Klingt richtig gut. Und dann hat man eben Kuchen und was Gesundes in einem. Matthias, vielen, vielen Dank für das Rezept. Das werde ich, glaube ich, mal ausprobieren.
Mach das, ja.
Und auch danke für die spannenden Tipps heute. Also ich habe wirklich wieder einiges gelernt. Und ich hoffe, dass alle, die das hören, ob Frau oder Mann, dass sie jetzt auch mitbekommen haben, dass man bei einer erektilen Dysfunktion viel machen kann und vor allem ganz, ganz offen drüber sprechen soll. Und den Link für diesen leckeren Kürbiskuchen, den gibt es natürlich wie immer in unseren Shownotes. Und jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Nadine Becker und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.